Hallo und guten Abend. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben oder vielleicht heute zum ersten Mal dabei sind. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den zweiten Abend unserer Jesuswoche.
Ja, gestern Abend waren schon einige dabei und auch heute im Laufe des Tages hat der ein oder andere draufgeklickt. Und wann immer Sie den heutigen Gottesdienst anschauen, wir wünschen Ihnen, dass er für Sie zum Segen wird. Und dieser Abend soll nicht einfach nur nette Unterhaltung sein, sondern ich glaube, dass er uns verändern, herausfordern, hinterfragen kann. Und vielleicht wird die ein oder andere Weiche neu gestellt.
Ja, was wäre, wenn Jesus heute Abend in ihr Leben tritt plötzlich? Was wäre, wenn Gott als Überraschungsgast bei Ihnen auftaucht?
Gab es bei Ihnen mal einen Überraschungsgast, mit dem Sie überhaupt nicht gerechnet haben? Das ist ja immer so eine Sache, auch ein bisschen typabhängig. Erst kommt vielleicht die Schockstarre und dann die große Freude, dass da jemand da ist, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hat.
Heute Abend soll es um Gott als Überraschungsgast gehen. Und ich bin mir sicher, wir werden noch die ein oder andere Überraschung heute Abend erleben. Ansonsten, was gibt es noch? Andreas Schäfer, unser Pastor und Leiter des Konferenzzentrums hier und der Gemeinde hier auf der Langensteinbacher Höhe, wird uns heute als Interviewgast nachher zur Seite stehen.
Ja, aber das ist nicht die eigentliche Überraschung, sondern dass Sie die Fragen heute stellen können, nicht wir. Das ist die Überraschung, dass wir die Fragen gar nicht kennen vorher. Sie haben die Gelegenheit, heute Abend Fragen zu stellen, Fragen, die Sie vielleicht schon immer mal einem Pastor stellen wollten.
Fragen, die Sie schon immer mal Andreas Schäfer stellen wollten. Das können Fragen sein zum gestrigen Abend, Fragen zum heutigen Thema, Fragen zur Predigt, die Sie nachher hören werden oder Fragen, die Sie bewegen. Ich mache Ihnen Mut, stellen Sie einfach die Fragen. Das wäre so toll, dass wenn wir nachher so eine Riesenauswahl hätten.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ganz einfach. Sie haben jetzt Zeit, in den nächsten 20, 25 Minuten Ihre Fragen per E-Mail an per E-Mail natürlich an jesuswoche@lahoe.de zu schicken. Wir freuen uns drauf.
Genau. Und ich möchte jetzt auch Jesus bitten, der Überraschungsgast, der Gast, der Hauptgast heute hier zu sein und möchte gern beten. Herr Jesus, ich danke dir für den Abend heute und ich danke dir, dass wir wieder über dich sprechen können, dass wir mit dir einfach ins Gespräch gehen können und ich lade dich ein, dabei zu sein, nicht nur als Gast, der irgendwie kommt und geht, sondern als jemand, der wirklich in unser Leben tritt und mit dem wir tagtäglich unser Leben verbringen, Herr, mit dem wir unser Leben auch anvertrauen dürfen. Und ich danke dir für jeden, der jetzt gerade sich zugeschaltet hat, der eingeschaltet hat. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du auch heute Abend unsere Herzen aufmachst, dass du zu uns sprichst und dass du uns erreichst. Darum bitte ich dich sehr, lieber Vater. Und ja, lieber Vater, ich danke dir für den Abend. Ich freue mich sehr drauf und bin echt gespannt, was du draus machst. Danke dir. Amen.
Amen.
Gott, der Überraschungsgast. Also erwarten Sie heute Abend natürlich irgendeine Person aus der Bibel, die genau das erlebt hat, dass Gott für Sie als Überraschungsgast aufgetreten ist. Und ja, glauben Sie es mir, wir haben auch eine gefunden, eine Person, für die das gilt. Nur das Besondere an der Person, die wir heute Abend ins Visier nehmen wollen, ist, dass erstaunlicherweise der Anfang dieser Geschichte gar nicht viel mit Überraschung zu tun hat. Denn die Person geht eher sehr planvoll, sehr strukturiert vor, versucht gar nicht, sich auf eine Überraschung einzulassen, versucht, die Dinge in der Hand zu behalten, um möglichst kontrolliert diesen ganzen Prozess zu begleiten. Aber bevor ich lange noch weiter darüber nachdenke, nehme ich Sie mit hinein. Ich nehme Sie mit hinein, das Neue Testament, in das Lukasevangelium, mitten in die Zeit, in der Jesus unterwegs gewesen ist, in diesen drei intensiven Jahren, in denen er gepredigt hat, in denen er Menschen begegnet ist, in denen er geheilt hat, Wunder getan hat. Und eine dieser Begegnungen, die findet in Jericho statt, in dieser berühmten Palmenstadt. Und dort lesen wir in Lukas in Kapitel 19 einige Verse. Es heißt da, Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen Und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief: Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Ich weiß nicht, wie Sie sich Ihnen diesen Mann vorstellen. Ich stelle ihn mir ungefähr so vor. Ein Mann, der selbstbewusst auftritt, der weiß, was er will, der entscheidungsfreudig ist, der von Statur eher so ein bisschen klein, der korpulente Typ ist, der klar auch seinen Weg geht. Allerdings hat er natürlich auch viel an Distanz, an Entfremdung. Und das liegt unter anderem daran, dass er diesen ganz besonderen Beruf hat. Jetzt ein Beruf, der heute ja kein Problem darstellt, wenn man Zollbeamter ist. Aber in der damaligen Zeit war das was vollkommen anderes. Das sollten wir kurz verstehen, sonst begreifen wir diese Geschichte nicht. Wenn in der damaligen Zeit jemand diesen Beruf ausgeübt hat, dass er Zolleinnehmer war und auch noch der Chef der Zollbehörde von Jericho war, dann hieß es, dass er sich mit der römischen Staatsmacht eingelassen hat, mit diesen Besatzern, dass er als Kollaborateur quasi schon ein negatives Image hatte und indem er auch noch sein Geld mit denen macht und richtig viel Geld mit denen machte und auch noch der Bevölkerung das Geld aus der Tasche zog, war er absolut in einem No-Go-Bereich und jedermann distanzierte sich möglichst von diesem Zachäus. Er war nicht jemand, mit dem man Gemeinschaft haben wollte und im religiösen Bereich schon gleich gar nicht, auch wenn dieser Mann seinen richtig schönen klassischen jüdischen Namen hat, Zachäus heißt, der Reine, der Klare, eigentlich ein Scherz bei dem Lebenswandel, den dieser Mann sich hier so angeeignet hat. Und jetzt dieser Mann, der ist es, der hier eine ganz besondere Überraschung erlebt. Und das allererste ist natürlich, dass der Zachäus uns selbst überrascht. Oder finden Sie das Verhalten von diesem Mann nicht überraschend? Überraschend ist für mich dieses absolute Interesse, das hier der Zachäus an den Tag legt. Er hatte ein ganz großes Interesse, dass es heißt, er wollte sehen, wer dieser Jesus war. Das zumindest finde ich überraschend. Ich zumindest in meinem Umfeld kann sagen, mit den Menschen, mit denen ich so Kontakt habe, begegnen mir nicht sehr viele Menschen, die mit Engagement, die mit Neugier, die mit Einsatz versuchen, Jesus kennenzulernen und versuchen rauszukriegen, wer dieser Jesus ist. Aber Zachäus, der macht das, der tut das tatsächlich. Und ich weiß nicht, wie Sie sich selber einschätzen würden, ob Sie von sich aus sagen würden, ich bin so ein Mensch, der tatsächlich mit großem Interesse versucht rauszukriegen, wer dieser Jesus ist. Darf ich Sie fragen, wer ist er denn für Sie? Haben Sie eine Meinung sich gebildet? Haben Sie es einmal für sich so entschieden, wer dieser Jesus ist? Das können ja ganz unterschiedliche Statements sein. Er kann für Sie eine wichtige Person der Weltgeschichte sein oder ein großer Religionsführer, ein Wundertäter, göttlich. Ich weiß es ja nicht, wie er ist. Vielleicht sagen Sie, ich möchte lieber wissen, was andere sagen, wer Jesus ist. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und klar bin ich richtig gut vorbereitet. Deswegen habe ich Ihnen so ein paar Statements mitgebracht von Personen, die sagen, wer Jesus für sie ist. Also zum Beispiel von Napoleon habe ich einen schönen Satz gefunden. Von Napoleon heißt es, alles über Christus beeindruckt mich. So hat er einem seiner Generäle gegenüber sich geäußert. Er sagt dann Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich, schöne Reihenfolge. Also Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich, wir haben Imperien errichtet. Aber worauf haben wir das, was wir geschaffen haben, gegründet? Auf Macht. Jesus Christus hat sein Imperium allein auf Liebe gebaut. Und jetzt, zu dieser Stunde, sind Millionen von Menschen bereit, für ihn zu sterben. Alles über Christus beeindruckt mich. Es gibt einen Historiker, Philipp Schaff, der einmal über Jesus so formuliert hat, Jesus von Nazareth hat ohne Geld und Waffen mehr Millionen erobert als Alexander, Cäsar, Mohammed und Napoleon. Er hat ohne Wissenschaft und Bildung mehr Erkenntnisse über menschliche und göttliche Belange vermittelt als alle Philosophen und Gelehrten zusammengenommen. Ohne Ausbildung als Redner hat er Worte des Lebens gesprochen, wie man sie nie zuvor gehört hat, und hat Wirkungen erzielt, die alles übertreffen, was Redner und Poeten je erzielt haben. Ohne selbst Je einen einzigen Satz zu schreiben, hat er mehr Tintenfedern in Bewegung gebracht und mehr Themen für Predigten, Vorträge, Diskussionen, Kunstwerke, Lexika und Loblieder geliefert, als die gesamte Armee der großen Männer und Frauen des Altertums und der Moderne zusammen. Er wurde in einem Stall geboren, als Übeltäter gekreuzigt. Jetzt regiert er ein geistliches Imperium, das ein Drittel der Erdbevölkerung umfasst. Oder abschließend ein Zitat von C.S. Lewis, diesem Autor, der sehr spät erst zum Glauben an Jesus Christus kam. Und der schreibt dann, Sie können ihn als einen Narren zum Schweigen bringen, ihn anspucken oder als Dämon töten. Oder Sie können seinen Füßen niederfallen und ihn Herrn und Gott heißen. Aber lassen Sie uns Jesus nicht länger gönnerhaft einen großen menschlichen Lehrer nennen. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Aber vielleicht sagen Sie, was ich selber über Jesus denke oder was andere über Jesus denken, das ist eigentlich noch gar nicht so relevant. Und Sie haben schon recht. Wie kriegen Sie denn am besten raus, wer Jesus ist? Wer kann Ihnen am besten Auskunft über Jesus geben? Die Antwort ist ziemlich einfach. Am besten er selber. Er kann am besten selber sagen, wer er ist. Und das tut er auch. Wir könnten jetzt eine unglaubliche Fülle von Bibelstellen aufführen, wo Jesus sagt, wer er ist. Dass er sagt, dass er Gottes Sohn ist, dass er ohne Sünde ist, dass er Gott selber ist, dass er fähig ist, die Verlorenen zu retten, dass er in der Lage ist, Sünden zu vergeben, dass er der Richter der Welt ist, das Brot des Lebens, das Licht der Welt. Ein Satz nach dem anderen. Das alles ist Jesus. Zachäus, hast du das gewusst? Zachäus, als du damals auf deinen Maulbeerfeigenbaum hochgeklettert bist, um eine gute Aussichtsposition zu bekommen, um ein bisschen mehr zu erfahren, wer dieser Jesus, hast du das alles gewusst? In der Fülle garantiert nicht. Aber das überraschend ist daran, dass Zachäus tatsächlich ein hohes Interesse daran hatte, so viel Informationen über Jesus zusammenzukriegen, wie ihm möglich war. Und gleichzeitig merken wir, Information allein hilft ihm gar nicht weiter. Jetzt sitzt er mit seiner ganzen Information da oben auf seinem Maulbeerfeigenbaum und weiß vielleicht eine Menge von Jesus, aber deswegen geschieht ja trotzdem noch nicht letztlich etwas Überraschendes. Wenn nicht tatsächlich die große Überraschung passieren würde. Und die große Überraschung, die dann passiert ist, ist ja die, dass Jesus, als er durch Jericho hindurchging, dass Jesus tatsächlich genau an diesem Maulbeerfeigenbaum stehen geblieben ist, wo da oben drin der Zachäus sitzt. Und nun können Sie spekulieren, warum hat's geraschelt, haben Leute hochgeguckt, wir wissen das alles nicht, aber Jesus ist genau da stehen geblieben, genau an diesem Baum, wo dieser Mann drauf saß. Das ist natürlich die Überraschung an sich, dass Jesus hier stehen bleibt, dass Jesus hochguckt, dass Jesus den Zachäus anspricht, das ist unglaublich. Ich nenne das gerne, das ist das Geheimnis der Nähe Gottes. Verstehen Sie, der Gott, dem Himmel und Erde gehören, der alles gemacht hat, absolut alles, dem alles dient, ist gleichzeitig in der Lage, so unmittelbar an dem Ort zu stehen, da mit einem Menschen Kontakt aufzunehmen, wo dieser eine Mensch gerade ist. Oder um es mit dieser Geschichte zu sagen, während der Zachäus durch ein paar Straßen von Jericho geflitzt ist, um sich seinen guten Aussichtspunkt zu erobern, ist Jesus auf der anderen Seite aus dem Himmel gekommen auf die Erde, um dem Zachäus zu begegnen. Das sagt uns die Bibel. Gott hat seinen Sohn, Jesus Christus, Mensch werden lassen. Er hat ihn aus dem Himmel auf unsere Erde geschickt, damit tatsächlich Menschen in eine Begegnung kommen können mit ihm, dem lebendigen Gott. So sehr hat Gott die Welt, die Menschen, den Zachäus, sie, mich geliebt, dass er seinen eingeborenen, seinen einzigen Sohn gesandt hat in diese Welt. Das ist unglaublich. Gott sucht den Menschen, Gott sucht die Nähe, Gott tritt in das Leben dieses Zachäus hinein und steht genau an dem Ort, an dem dieser Zachäus sich befindet. Können Sie sich das einen Moment vorstellen? Während wir hier von diesem Ort aus senden und uns mühsam vorstellen, wo Sie vielleicht gerade sind, in welchem Wohnzimmer Sie sitzen oder an welchem Schreibtisch Sie vielleicht Ihren Laptop aufgeschlagen haben oder wie auch immer das so ist, wissen Sie, in diesem Augenblick ist der lebendige Gott in Ihrer Wohnung. der ist in Ihrem Zimmer, der ist näher dran als die Person, die vielleicht neben Ihnen sitzt. Das kann nur Gott. Nur Gott kann so nah zu einem Menschen kommen. Und nicht nur äußerlich, dass Gott bei Ihnen sein kann, dass Gott die Koordinaten Ihres Ortes kennt, sondern dass er auch um Ihre innere Lage weiß. Er weiß um das Leben des Zachäus. Er weiß, dass das Portemonnaie nicht alles ist. Er weiß, dass der Horizont dieses Mannes begrenzt ist, dass er einen schwierigen Lebensstil vollführt hat, der ihn in eine gesellschaftliche Distanz gebracht hat. Er weiß, dass dieser Mann der Außenseiter ist. Das weiß Jesus alles. Und er kommt genau in das Leben dieses Menschen hinein. Er kommt an den Ort und in die Lage. Und noch eins, er spricht ihn sogar mit seinem Namen an. Er redet ihn unmittelbar an. Er sagt zu ihm, Zachäus, seinen Namen. Und er grinst dabei nicht oder lächelt, weil er sagt, was hast du, fiese Type, für einen total verrückten Namen, dass du der Reine heißt, der ganz anders gelebt hat. Und beginnt so in das Leben des Zachäus hineinzutreten. Und Gott lädt sich ein. Da haben Sie das Thema. Gott lädt sich ein. Er sagt das tatsächlich zu ihm. Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Das ist ein so wunderschöner Satz. Da kann man nur einfach staunend davor stehen, dass Gott uns das sagt. Dass Gott in unser Leben hineinkommen möchte mit Jesus Christus. Wie geht das? Ist es schön, das Leben des Zachäus hineinzukommen? Ist es schön, in die Person des Zachäus hineinzukommen? Ich glaube nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ich Ihnen zu nahe trete, wenn ich sage, es ist sicherlich auch nicht unglaublich schön, in Ihr Leben hineinzutreten, in Ihre Person, alles von Ihnen zu wissen, was in Ihrem Leben dran ist. So wenig, wie es schön wäre, wenn Sie in mein Leben hineintreten würden. Ganz vieles, was zu uns gehört, was nicht gut ist, was nicht passt, was nicht zu Gott gehört und fremd ist. Und jetzt sagt hier tatsächlich Jesus, ich möchte in dein Leben hinein. Und eben nicht nur als ein Gast, der mal kurz für ein paar Minuten, ein paar Stunden da ist, sondern ich möchte für immer in dein Leben hinein. Wie kann er das machen? Wie kann das gehen? Und sehen Sie, da kommen wir an das Geheimnis von Jesus, an das absolute Geheimnis von Jesus, dass Jesus tatsächlich dadurch die Möglichkeit hat, mit ihnen in Verbindung zu treten, weil sein Leben nicht nur daraus bestand, dass er gepredigt hat und dass er unterwegs gewesen ist und dass er Wunder getan hat, sondern das absolute Zentrum von Jesus Christus geschieht am Ende seines irdischen Lebens. Wir lesen in allen Evangelien, ob Matthäus, Markus oder Lukas oder Johannes, in allen Evangelien lesen wir, dass Jesus ganz bewusst mit voller Absicht nach Jerusalem gegangen ist, um sich dort in Jerusalem kreuzigen zu lassen, um zu sterben. Und dieses Sterben war nicht irgendein Sterben. Dieses Sterben war ein geplantes, ein gewolltes Sterben. Ein Sterben aus Liebe für Sie und für mich. Die Bibel, Alten und Neuen Testamentes, bringt es deutlichst auf vielen, vielen Seiten zum Ausdruck, dass der lebendige Gott die Menschen so sehr liebt, dass er die Distanz, die Trennung, die Sünde, die Schuld, diese Kluft zwischen ihm und uns überwinden möchte, indem er stellvertretend für uns seinen Sohn sterben lässt. Das ist das Geschenk seiner Liebe. Und dadurch kann Jesus in das Leben eines Zachäus hineintreten. Er kann ihm seine ganze Vergangenheit vergeben. Alles, was nicht gut war, kann dieser Jesus wegnehmen. Ein Zachäus wird wirklich wieder zu einem Zachäus, zu einem Reinen, weil Gott durch Jesus ihn rein macht. Und er kann in sein Leben hineindrehen und sagen, ich lebe jetzt mit dir, jeden Tag. Ich bin bei dir in deinem Haus, in deiner Wohnung. Und er kann ihm die Zukunft füllen und sagen, es wird keinen Tag mehr in alle Ewigkeiten geben, an dem ich nicht Zachäus bei dir bin, in deinem Leben bin. Das ist natürlich ein Phänomen. Wenn das möglich ist, dass Gott uns kleinen Menschen so sehr nahe kommt. Ja, man kann Christwerden tatsächlich so beschreiben. Gott tritt mit Jesus in das Leben eines Menschen hinein. Er kommt in unser Haus und bleibt in unserem Leben. Wir sind jetzt in einem Haus zusammen. Er in uns und wir in ihm. Das heißt Christsein. Was für eine ganz besondere Überraschung. Also die erste Überraschung, die hat Zachäus selber geliefert, indem er so interessiert mit Neugier und Engagement sich um diesen Jesus gekümmert hat. Die Hauptüberraschung, die hat Jesus geliefert, indem er tatsächlich ihn einlädt und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Aber es ist noch eine dritte Überraschung da. Und die dritte Überraschung, die liefert uns wieder Zachäus. Denn es heißt in diesem Text tatsächlich, der Zachäus kommt von diesem Baum herunter und nimmt Jesus mit Freude auf. Er hätte, ja, Sie haben es verstanden, er hätte auch da oben bleiben können. Jesus hätte ihn nicht runtergezerrt, Jesus hätte ihn nicht runtergezogen, er hätte ihn tatsächlich dort gelassen. Aber Zachäus kommt runter. Er nimmt dieses Angebot tatsächlich an. Das ist eine Überraschung. Also in dem Text zu bleiben bedeutet, dass Zachäus sagt, ich steige aus meinen bisherigen Rahmenbedingungen aus. Ich gehe tatsächlich auf diesen Jesus zu. Ich möchte das tatsächlich wagen, mit diesem Gott Gemeinschaft zu haben. Ich nehme ihn in mein Leben, in mein Haus auf. Der macht das. Der macht das wirklich. Sie können sich natürlich vorstellen, damals schon und heute ganz genauso, damals schon, das war irritierend. Das war ja im öffentlichen Raum. Der ist runtergekommen von seinem Baum. Da standen eine Menge Leute drum. Die kannten den alle. Und jetzt geht Jesus in eine Beziehung, eine Gemeinschaft, eine Hausgemeinschaft, eine Lebensgemeinschaft ein, gerade mit diesem Zachäus. Und der macht das auch. Das hat zum Stadtgespräch geführt. Und das wird heute ähnlich sein. Wenn Sie sich auf Jesus Christus einlassen, wenn Sie Christ werden, dann wird es auf Dauer nicht eine private Angelegenheit bleiben. Natürlich nicht. Wenn Sie sagen, ich möchte gerne, dass Jesus die beherrschende Figur meines Lebens wird, dass er für mich die bestimmende Autorität ist, das wird natürlich Auswirkungen haben. Ob das alle verstehen, Ihr Arbeitskollegium, Ihr Freundeskreis, vielleicht sogar Familienangehörige, das weiß ich nicht. Zachäus sagt, ist mir egal, das will ich. Und rutscht tatsächlich von diesem Baum runter. Er nimmt Jesus auf. Wie kann man das heute tun? Wir haben ja keine Maulbeerfeigenbäume für Sie irgendwie rumstehen. Wie kann man das heute ganz äußerlich tun, zum Ausdruck bringen? Ich nehme Jesus in mein Leben auf, indem Sie es ihm sagen. Sie können es mit Ihren eigenen Worten sagen. Sie können mit Ihren eigenen Worten beten, zum Ausdruck bringen, Herr Jesus Christus, ich möchte gerne, dass du in mein Lebenshaus einziehst, dass du mir meine Vergangenheit vergibst, dass du meine Gegenwart bestimmst, dass du meine Zukunft füllst. Wir haben auf unserer Homepage ein Gebet vorformuliert und das gebrauchen wir in diesen Tagen, einfach als ein Hilfsinstrument. Und nachher werde ich dieses Gebet auch am Ende dieser Ansprache wieder beten, ganz bewusst. Und Sie können einfach dieses Gebet mitbeten, als Ihr Gebet. Vielleicht sind Sie auch heute Abend nicht allein. Es sind vielleicht Menschen da, mit denen Sie sich über den christlichen Glauben noch austauschen können. Oder Sie suchen nachher einen unserer Mitarbeiter auf im Zoom in diesem Haus. Wie auch immer. Mit dieser Möglichkeit können Sie einsteigen und Jesus in Ihr Lebenshaus einladen. Ich liebe es, wie diese Geschichte aufhört. Es heißt nämlich, dass Zachäus Jesus mit Freude aufnahm. Das ist das bestimmende Element. Er hat eine riesengroße Freude in seinem Leben gehabt, dass er Gott jetzt bei sich hatte, dass Jesus in seinem Leben war, dass der angekommen ist bei ihm. Das war ja viel, 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 viel mehr, als er je erwarten konnte, als er am Anfang des Tages sich überlegt hat, ich setze mich mal auf den Maulbeerfeigenbaum. Jesus war jetzt die Mitte seines Lebens. Jesus ist jetzt der Bestimmende geworden für ihn. Er ist zum Glauben gekommen. Wollen Sie vielleicht runterrutschen von Ihrem Maulbeerfeigenbaum? Wollen Sie vielleicht tatsächlich wie damals Zachäus einsteigen und sagen, Herr Jesus, komm du in mein Leben. Sie haben heute Abend jetzt dazu die Gelegenheit, auf sein Angebot einzugehen. Wenn er Ihnen das sagt, wie er es damals dem Zachäus gesagt hat, komm herunter. Ich möchte in dein Leben hineinkommen. Dann können sie herunterkommen und mit mir beten. Vielleicht laut, vielleicht leise, allein mit anderen, wie auch immer. Und wie Zachäus Jesus in ihr Leben aufnehmen. Ich möchte gerne mit ihnen beten. Herr Jesus, ich brauche dich. Danke, dass du für meine Sünde am Kreuz gestorben bist. Ich öffne dir die Tür meines Lebens und nehme dich als mein Erlöser und Herrn an. Danke, dass du mir meine Sünde vergibst und mir ewiges Leben schenkst. Durch dich bin ich Kind des Vaters. Bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben. Verändere mich so, wie du mich haben möchtest. Amen. Gott segne Sie.
Andreas, schön, dass du da bist. Ich muss sagen, es ist schon gewagt, was wir hier vorhaben. Vor allem für dich. Das kann man nicht mit jedem machen. Also danke, dass du dich bereit erklärt hast, so spontan auf die Fragen einzugehen. Wir haben eben schon gesagt, du bist hier Pastor und Leiter der Langensteinbacher Höhe. Seit wann eigentlich?
Ich bin jetzt schon richtig lange hier. Das sind schon über 20 Jahre. Seit 2000 bin ich hier. Das hat man damals gar nicht geplant, klar. Ein Jahr kam nach dem anderen und jetzt hänge ich immer noch hier.
Ja, ist echt lange. Und du bist verheiratet, hast 4 mittlerweile erwachsene Kinder. Und ich möchte jetzt gleich auf deine Predigt Bezug nehmen, auf das Ende, auf dieses Gebet. Wenn da jetzt jemand dieses Gebet mitgesprochen hat, wie kann es dann weitergehen?
Also ich würde mal zuallererst sagen, wenn jemand dieses Gebet mitgesprochen hat, dann muss man ihn erst einmal ihm gratulieren. Das ist für mich was ganz Wunderbares. Wenn ein Mensch Ja sagt zu Jesus Christus, was Schöneres kann es überhaupt nicht geben. Ganz eindeutig. Und dann gilt, dass wir natürlich dann Personen viel, viel Mut machen, mit anderen Kontakt aufzunehmen, die auch an Jesus Christus glauben. Klar haben wir hier Leute, aber wir wissen ja gar nicht, wo jetzt Menschen diesen Gottesdienst mitgehört haben. Vielleicht gibt es in ihrer Nähe Personen, die an Jesus Christus glauben. Möglichst schnell Kontakt aufnehmen zu anderen Christen, damit man nicht alleine bleibt mit dieser neuen Hausgemeinschaft. Jesus in meinem Haus und ich bei ihm.
Da schauen wir mal rein, was reingekommen ist. Und die erste Frage, der ich daran anknüpfen möchte, ist, wenn Jesus mich alle Zeit liebt und annimmt, ist es dann nicht egal, wann ich mich für ihn entscheide?
Okay, also bevor ich auf die Frage eingehe, möchte ich euch beiden echt noch gratulieren. Ihr habt die Wette gewonnen, ne? Die haben die Wette gewonnen, denn ich habe ja ihnen gesagt, da kommen keine Fragen von draußen, aber ihr habt tatsächlich gewonnen. Ich bin wirklich ganz erstaunt darüber, dass da nicht nur Fragen, sondern auch richtig gute Fragen gekommen sind, aus denen wir jetzt so ein paar auswählen. Und die Frage zum Beispiel ist ja schon richtig gut. Mhm. Ich würde mal so antworten, wenn ein Mensch mich liebt, ja, und ich einen Menschen liebe, und das bleibt auch in 5 oder in 10 Jahren so, warum soll ich das nicht heute machen? Also es wäre für mich total unglücklich zu sagen, ich verzichte auf eine Liebesgemeinschaft, nur weil sie in 5 Jahren auch noch ist. Wenn ich heute weiß, dass Jesus mich liebt, ich werde keinen Tag darauf verzichten, in dieser Gemeinschaft mit ihm zu sein. Also je früher, je schneller, desto besser. Kein Tag ohne Jesus. Ich sag's mal ein bisschen frech, ein Tag ohne Jesus, verschenkter Tag.
Ich springe jetzt einfach zu dir. Da gab's die meisten Fragen zu dir als Person. Warum, Andreas, bist du eigentlich Pastor geworden?
Tja, hatte ich nicht geplant. Also das sind Überraschungen, die ich erlebt habe. Hatte ich nie geplant. Hatte ich unter anderem deswegen nicht geplant, weil mein Vater Pastor war oder ist. Und jetzt ist schon lange, lange im Ruhestand, klar. Aber deswegen dachte ich, nee, genau das nicht. Ja, hat mich dann doch erwischt. Also ich würde sagen, ich bin Pastor geworden, weil ich das sehr deutlich damals als junger Mann erlebt habe, eine Berufung erlebt habe, wo mir klar wurde, das muss ich machen. Das ist zu einer uralten, langen, vergangenen Zeit, als es noch Zivildienstleistende gab. Und in dieser Zeit hatte ich meinen Zivildienst da abgeleistet, mich vorbereitet auf ein Studium, nicht auf ein Theologiestudium. Und in dieser Zeit wurde mir plötzlich klar, das geht nicht, Andreas, du musst einen anderen Weg einschlagen, du musst Theologie studieren, du musst Pastor werden. Und ich bin Gott sehr, sehr, sehr dankbar für diese Wegführung. Die anderen beruflichen Alternativen, denke ich oft heute, gut, dass das alles nichts geworden ist.
Okay.
Entschuldigung, wir müssen uns ja auch abschließen.
Wir müssen euch ein bisschen sortieren, ne? Genau. Ja, seid selber schuld, dass ihr die Fragen haben wolltet.
Passt. Andreas, da kommt noch mal eine interessante Frage. Wollten Sie auch schon mal einfach davonlaufen als Pastor?
Tja, die Frage wäre ja, warum? Also, warum soll ich davonlaufen? Soll ich davonlaufen, weil die Gemeinde so unmöglich ist? Da muss ich sagen, nee, so schlimm war es nie. Ja, es gab natürlich schwierige Situationen in den letzten 3 Jahrzehnten, wo man wirklich dachte, das ist alles zum Davonlaufen. Ich würde eher sagen, bei mir, es gab manchmal Situationen, wo ich gedacht habe, ich bin dafür nicht geeignet. Ja, ich bin dafür absolut nicht geeignet. Es gab viele, viele Sonntage, übrigens auch viele, viele Sonntage auf der Langensteinbacher Höhe, wo ich nach dem Sonntagsgottesdienst gedacht habe, das war's. Ich steige aus. Ja, also das ist dann immer so eine kurze Phase, wo man denkt, nee, mach das nicht, Andreas, hör auf. Aber so richtig tiefgehend zu sagen, davonlaufen, das würde ich nicht sagen. Dazu war eigentlich die Berufung und auch dann seine immer wieder neue Ermutigung, weiterzumachen, immer wieder da. Also da bin ich auch sehr froh dafür.
Hier passt auch das Gegenteil, nämlich was war dein schönster Moment als Pastor? Aber vielleicht gibt es da nicht nur einen, sondern was ist für dich besonders schön?
Ja, also ich würde wirklich sagen, das ist wirklich ganz, ganz ernst gemeint. Schöne Momente sind tatsächlich, wenn Menschen eine Begegnung mit Jesus Christus haben. Das ist, denke ich, mit das Schönste. Und das kann natürlich geschehen jetzt in diesen Abenden, dass Personen einen Einstieg wagen zum Glauben an Jesus Christus. Was Schöneres kann es so gar nicht geben. Gilt aber auch dann, wenn Personen, die schon länger an Jesus Christus glauben, vertiefende, weiterführende oder auch korrigierende Erfahrungen mit Jesus machen. Das ist einfach sehr, sehr, sehr ermutigend, wenn das Geschehen des Glaubens sich ganz unmittelbar jetzt mit einer Biografie einer Person verbindet. Wenn man das ein bisschen mitkriegen darf, das ist einfach sehr, sehr, sehr schön. Die Realität Gottes zu erleben im Leben von anderen Leuten, top.
Da schließe ich mich gleich mal an, die Realität von anderen Leuten. Und hier steht, wie kann ich Gottes Stimme hören? Wie tun Sie das? Also wie sieht dein Alltag aus mit Jesus, würde ich mal sagen.
Schon das Hören, darf ich da kurz noch was sagen? Weil das ist ja, damit hast du auch angefangen, Zachäus, oder nicht angefangen vielleicht, aber Zachäus hat ja Jesus gehört, weil er gelebt hat zu seiner Zeit. Und manchmal bin ich fast schon neidisch auf die Menschen, die Jesus wirklich begegnen konnten. Mhm. Und wir hören ihn anders. Und das ist jetzt die Frage, wie hörst du ihn?
Also es ist tatsächlich sehr elementar für uns Christen, dass wir sagen, wir können Jesus als Gott hören. Und zwar indem, dass er uns sein Wort, die Bibel, gegeben hat. Das ist die Hauptquelle, wo wir ihn hören. Also ich höre keine Stimmen, ja, oder sonst irgendwas Außergewöhnliches, sondern wenn ich die Bibel aufschlage, dann begegnet mir durch dieses uralte Buch, durch den Heiligen Geist, tatsächlich Gott heute. Und das gilt für alle Menschen, da braucht man keine Theologie für studiert haben. Das gilt für alle, die an Jesus Christus glauben, dass er bereit ist, zu ihnen zu reden, wenn sie auf ihn hören. Also ich schlage die Bibel auf, ich bin so ein Morgentyp, ja. Ich kann meinen Tag eigentlich nicht vernünftig beginnen, ohne dass ich die Bibel gelesen habe. Ich schlage die Bibel auf und ich sage ihm, Herr Jesus Christus, ich freue mich, dass ich jetzt da bin, dass ich aufstehen konnte, dass ich hier sitzen kann und dass ich weiß, du, der Herrscher, der allmächtige Gott, du willst jetzt zu mir reden. Und dann lese ich einen Abschnitt der Bibel und indem ich diesen Abschnitt der Bibel lese, passiert dieses Wunder, dass diese Worte, diese uralten Worte sich mit meinem kleinen Leben verbinden und ich nachher nur sagen kann, danke Herr, ich habe dich verstanden, ich ziehe los in den Tag, du bist mit mir, ich werde auch weiter auf dich hören. Du wirst durch deinen Geist mir Impulse geben, du wirst durch mein Gewissen mich lenken, du wirst auch heute Möglichkeit haben, aber das Hauptinstrumentarium, durch das Gott zu uns spricht, zu jedem Menschen reden will, ist die Bibel. Deswegen sind wir ja so daran interessiert, dass Leute die Bibel aufschlagen, nicht nur, dass sie irgendwie sie Informationen sammeln, was vor 2000 Jahren war, sondern dieses Buch, diese Urkunde, dieses Dokument nutzt Gott, um heute mit uns in Kontakt zu treten.
Da kann ich nur sagen, Amen. Abschlussfrage. Was war der Wetteinsatz?
Die Frage kam tatsächlich. Den gab es nicht. Aber vielen, vielen Dank, Andreas, dass du dich darauf eingelassen hast. Danke für deine Spontanität. Und danke Ihnen für Ihre Fragen. Das hat Spaß gemacht. Mhm. Und es geht weiter. Jesus, ich vertraue dir. Das ist das Jesuswochenlied, das für diese Woche komponiert wurde. Und wenn Sie sagen, ach, das möchte ich mir nochmal anhören, dann finden Sie das auf unserer Homepage www.jesuswoche.de. Da ist es einfach nur ein Klick weit entfernt von Ihnen. Aber Sie können auch diese CD-Karte bestellen. Darauf befindet sich das Jesuswochenlied. Schreiben Sie eine E-Mail, rufen Sie an und wir schicken Ihnen kostenlos sehr gerne diese Karte zu, zum Anhören oder vielleicht auch zum Weiterverschenken.